NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. In der vergangenen Woche wurde sie in New Jersey, USA, in ihr Amt eingeführt. Am Dienstag gab es eine große Feier mit 300 geladenen Gästen in Berlin. Rabbinerin Gesa Ederberg ist die neue Präsidentin der Internationalen Rabbinical Assembly, also der Rabbinischen Versammlung der jüdisch-konservativen Masorti-Strömung. Damit steht erstmals eine Europäerin an der Spitze der Vereinigung von weltweit 1700 Rabbinerinnen und Rabbinern. Bisher kamen seit der Gründung der Rabbinical Assembly vor 125 Jahren alle Präsidenten und Präsidentinnen aus Nordamerika oder Israel. Ederberg amtiert seit 2007 in der jüdischen Gemeinde zu Berlin und ist die einzige Frau unter 5 Gemeinderabbinern. Sie leitet die Gottesdienste der Synagoge Oranienburger Straße in Berlin-Mitte und es gibt auch eine von ihr gegründete Masorti-Kita und eine Masorti-Grundschule. Das Wort Masorti bedeutet traditionell. Das Masorti-Judentum, auch konservatives Judentum genannt, ist zwischen den orthodoxen und liberalen Strömungen des Judentums angesiedelt und legt großen Wert auf die Gleichbehandlung von Männern und Frauen. Frau Ederberg, Sie treten Ihr Amt in einer schweren Zeit an. Es gibt viele Angriffe auf jüdische Einrichtungen, auch in Europa. Brandanschläge auf eine Synagoge in Rotterdam, eine jüdische Schule in Amsterdam, eine Synagoge im belgischen Lüttich, im norwegischen Trondheim ein großer Polizeieinsatz um die Synagoge herum mit Festnahmen wegen eines vermuteten geplanten Anschlags. Wie werden Sie als Masorti-Präsidentin mit dieser Situation umgehen?
Ja, das ist wirklich eine sehr schwere Situation, die uns und vor allem auch unsere Gemeindemitglieder sehr belastet. Zum Beispiel haben wir letzte Woche, was ein wunderschönes Fest war, gemeinsam mit der Deutschen Islamakademie und der Evangelischen Sophiengemeinde auf der großen Hamburger Straße ein offenes Kiez-Iftar gefeiert mit anschließender Haftalah.
Also in Berlin.
In Berlin. Das Ende von Schabbat gefeiert und den Übergang in die Woche. Und da war eben auch die Frage, wie viel Sicherheit brauchen wir dabei eigentlich? Das ist einfach unglaublich schade, wenn jedes jüdische Leben in der Öffentlichkeit sich erstmal fragen muss, wie viel Sicherheit müssen wir beantragen? Und die Belastung, die das bedeutet, ist riesig. Die Situation ist in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich. Das heißt, diese Fragen werden tatsächlich eher lokal bearbeitet, sodass ich jetzt in meiner Funktion als Präsidentin damit nicht so viel zu tun habe, außer dass wir Austausch und Gesprächsgruppen auch für die Rabbiner und Rabbinerinnen anbieten zu dem Thema.
Zu dem schweren Anschlag auf eine Synagoge in Michigan, USA, erklärte die dortige Polizei, es habe nur deshalb keine Toten gegeben, weil das Sicherheitsteam der Synagoge so schnell und so professionell reagiert habe. Dieses Team war bewaffnet und von der Polizei für Anschlagssituationen gut geschult. Sind wir in Europa und vor allem in Deutschland so weit, dass das ähnlich gut laufen könnte?
Ich hoffe. Die Synagogen haben ja sowohl Schutz durch die Polizei als auch noch privat organisiert. Und natürlich koordiniert man sich auf der deutschen Ebene, auf der europäischen Ebene auch für Ausbildung, dass noch mehr Freiwillige auch wissen, was zu tun ist, dass man einen Alarm durchführt vorher, damit auch die Gemeindemitglieder wissen, wie sie sich zu verhalten haben.
Vom orthodoxen Judentum unterscheidet sich Masorti unter anderem durch die Gleichbehandlung von Männern und Frauen, auch in der Synagoge. Aber was unterscheidet Masorti jetzt eigentlich vom liberalen Judentum, zum Beispiel in der Art des Gottesdienstes?
Ja, das ist wirklich eine wichtige Frage, weil wir durch diese Position in der Mitte durchaus auch fließende Übergänge in die eine und andere Richtung haben. Im Gottesdienst sieht man vor allem den Unterschied darin, dass Masorti-Gemeinden fast ausschließlich Hebräisch verwenden. Das war 1845 auch der Anfang von Masorti hier in Deutschland, als Zacharias Frankl sich dafür eingesetzt hat, im Unterschied zu seinen Reformkollegen, dass der Gottesdienst eben auf Hebräisch laufen muss.
Heißt das, dass Sie auch keine Predigt in Landessprache haben in den jeweiligen Ländern?
Nein. Predigt in der Landessprache ist sozusagen von Anfang an bei Masorti ganz wesentlich. Predigt in der Landessprache, Studieren in der Landessprache. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns, dass man verstehen soll, was man tut, dass man verstehen soll, was man betet. Ist aber, glaube ich, auch in der Orthodoxie, soweit ich das weiß, üblich. Wenn geredet wird, wird in der Landessprache geredet.
Und so im jüdischen Alltag, wie orthodox sind Sie da?
Also, ich würde nie sagen, ich bin orthodox. Wenn, dann benutzen wir den Begriff observant, also dass man die Gebote, dass man die Halacha hält. Da ist oft auch ein Unterschied zwischen, was Gemeindemitglieder machen, weil unsere Synagogen eben sehr großen Wert darauf legen, für alle Menschen offen zu sein, egal wo sie in ihrer eigenen jüdischen Reise gerade sind. Während für die Rabbiner und Rabbinerinnen ist es eigentlich selbstverständlich, dass man Kaschrut hält, dass man sich an die Schabbatregeln hält und vieles mehr.
Wie sieht denn Ihr Schabbat aus? Fahren Sie Auto? Gucken Sie Fernsehen?
Auf keinen Fall. Nee, also das finde ich ist am Schabbat wirklich das Wunderbarste. Handy ist aus, Computer ist aus, Auto haben wir sowieso keins, weil wir in Berlin leben. Und das sind so für mich die beiden entscheidenden Dinge, dass wirklich kurz vor Kerzenzünden spätestens fällt der Stift und der Computer geht aus. Und was dann eben nicht geschafft ist, muss dann eben warten.
Wie steht es um die Entwicklung der Frauen bei Masorti, also ihrem Anteil an wichtigen Funktionen? Wie geht das da voran?
Och, ich finde, wir sind da ganz gut dabei, sage ich jetzt mal. Ich bin ja die dritte Präsidentin. Wir haben bei Masorti im vergangenen November 40 Jahre Frauenordination gefeiert, und zwar mit einer wunderschönen Konferenz mit 75 Masorti-Rabbinerinnen, also tatsächlich nur die Frauen untereinander. Und die Energie, die da im Raum war, war fantastisch. Also die Gottesdienste, die Workshops, das gemeinsame Spazierengehen, das Essen, das Singen, es war einfach eine unglaublich schöne Zeit. Und diese Power, diese Energie trägt mich jetzt natürlich auch in dieses Amt hinein.
Sie sagten bei Ihrer Amtseinführung in New Jersey auch, man müsse den Zionismus als demokratischen, pluralistischen und friedlichen Zionismus zurückgewinnen, reclaim. Was meinen Sie damit?
Also, als erstes und wichtigstes, es ist die Beziehung zum Land Israel, die Beziehung zu den Menschen in Israel, die Beziehung zur hebräischen Sprache ist absolut fundamental für ein gelebtes, lebendiges Judentum. Hebräisch ist eine lebendige Sprache, nicht nur im Gottesdienst verwendbar. Hebräisch ist zum Beispiel die wichtigste Sprache, wenn die europäischen Masorti-Rabbiner und Rabbinerinnen miteinander sprechen. Das verbindet uns. Und wir alle haben in Israel gelebt. Wir fahren regelmäßig nach Israel. Wir sind mit unseren israelischen Kollegen und Kolleginnen sehr, sehr eng verbunden und teilen sehr viel. Dass es in Israel in Bezug auf die Gleichberechtigung der religiösen Strömungen Probleme gibt, wissen wir ja, die Orthodoxie wird vom Staat gefördert, die Ultraorthodoxie hat bestimmte Privilegien, wie dass sie keine Wehrpflicht haben für ihre jungen Menschen, und das sind Dinge, die müssen tatsächlich geändert werden, und Masorti ist da gemeinsam mit der Reformbewegung sehr vorne dran.
Aber nochmal die Frage nach dem Zionismus, der wird ja wahnsinnig angegriffen, also von den Gegnern Israels ist es ja, als wäre Zionismus sozusagen ein Verbrechen. Und Sie sagen, wir müssen uns den Zionismus zurückerobern als demokratischen, pluralistischen und friedlichen Zionismus.
Also Zionismus ist einfach der jüdische Wunsch nach Selbstbestimmung im eigenen Land. Und wer das nicht verstanden hat und Zionismus als Schimpfwort verwendet, hat eben wirklich was nicht verstanden und ist auf anti-israelische und, das sage ich bewusst so dazu, anti-jüdische Propaganda reingefallen. Es gibt Gott sei Dank wirklich den Staat Israel, und die Angriffe auf den Staat Israel sind Angriffe auf westliche Kultur, sind Angriffe auf uns alle. Dass wir gleichzeitig eine Debatte brauchen, wie ein jüdischer Staat gestaltet wird und was das heißt im Umgang mit Minderheiten, was das heißt im Umgang mit religiösem Pluralismus innerhalb des Staates, ist eine davon völlig andere Debatte, die übrigens auch den Rest der Welt eigentlich nicht so groß interessieren sollte. Ja? Israel ist ein demokratischer Staat, und es gibt viele andere demokratische Staaten, wo Diskussionen um bestimmte Rechte für religiöse oder ethnische Minderheiten geführt werden. Das ist eigentlich eine interne Diskussion, wo wir als Juden und Jüdinnen aus der ganzen Welt eine Stimme haben wollen, weil uns der Staat eben auch so wichtig ist. Aber für den Rest der Welt sollte das eigentlich kein großes Thema sein.
Naja, es ist natürlich doch ein Thema, weil man ja als Außenstehender den Eindruck hat, dass Teile der israelischen politischen Klasse, namentlich solche Minister wie Ben-Gvir oder Smotrich, den Zionismus für sich okkupiert haben und da auch ein, wie viele denken, Zerrbild des Zionismus hervorbringen.
Absolut, ja, klar. Aber ich würde gerne mal die Demonstrationen sehen, die sich um entsprechende rechtsradikale Stimmen in anderen Regierungen in der Welt kümmern. Ja, also, dass Israel da so wahnsinnig im Fokus steht, ist eben tatsächlich problematisch und hat eher was mit Antisemitismus zu tun als mit der wirklichen Sorge darum, wie es den Menschen in Israel geht. Also seien sie jetzt jüdisch, arabisch, christlich, muslimisch, völlig egal. Ja? Also ich vermisse die Massendemonstrationen hier zur Unterstützung der Demokratiebewegung im Iran zum Beispiel. Das scheint die Leute ja doch wesentlich weniger zu kratzen. Und wenn ich das vergleiche, dann ist das einfach nicht proportional.
Ganz herzlichen Dank, Rabbinerin Gesa Ederberg, frisch gewählte Präsidentin der Internationalen Rabbinical Assembly der Masorti-Bewegung. Als Musik mit einem jüdischen Bezug haben Sie sich von Arik Einstein Ani Ve'ata gewünscht. Du und ich werden die Welt verändern. Ein altes und sehr berühmtes Lied in Israel. Was bedeutet das Lied für Sie?
Ich denke, das ist eine der Kernsäulen des Judentums, Tikkun Olam, zu wissen, dass die Welt gut und richtig gemeint war, wenn wir es theologisch ausdrücken, von Gott gut geschaffen wurde und dass es unsere Aufgabe ist, an dieser Veränderung, an der Heilung der Welt mitzuarbeiten. Und ich finde, in diesem Lied kommt das einfach wunderbar zum Ausdruck. Außerdem ist es ein Lied, das die Kinder in der Masorti-Grundschule lieben und ganz häufig singen. Und deshalb ist es mir nochmal extra ans Herz gewachsen.
אז יבואו כבר כולם אמרו את זה קודם לפני לא משנה אני ואתה משנה את העולם אני ואתה ננסה מהתחלה יהיה לנו רע אין דבר זה לא נורא אמרו את זה קודם לפני זה לא משנה אני ואתה משנה את העולם
Ani Ve'ata, das war Arik Einstein. 1939 in Tel Aviv geboren, begründete er den israelischen Folkrock und galt ab Mitte der 60er Jahre als der bedeutendste Sänger seines Landes. Einstein war die Verkörperung des neuen, liberalen und säkularen Israel, hieß es in einem Nachruf in Haaretz, als er 2013 starb. Führende israelische Politiker nahmen an seiner Beisetzung teil. Auch in Deutschland hat er bis heute viele jüdische und etliche nichtjüdische Fans. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Ein Beschluss der niedersächsischen Linkspartei gegen den, so wörtlich, heute real existierenden Zionismus hat scharfe Kritik, aber auch Besorgnis vor einer Zunahme der Judenfeindlichkeit hervorgerufen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland wirft der Partei getarnten Antisemitismus vor. Zentralratspräsident Josef Schuster erklärte, die demonstrative Ablehnung des einzigen jüdischen Staates sei ein Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht des jüdischen Volkes. Damit biete die Linkspartei dem Judenhass, den sie in zahlreichen Lippenbekenntnissen von sich gewiesen habe, ein Zuhause. Anlass der Debatte ist ein Beschluss des Landesparteitages der Linken zum Gazakrieg. Darin heißt es unter anderem, die Linke Niedersachsen lehne den heute real existierenden Zionismus ab. Man sehe heute einen politischen Zionismus, der sich durch Rassismus, Besatzungspolitik und militärische Gewalt auszeichne. Einige führende Politiker der Linken, wie Bundesgeschäftsführer Janis Ehling und die Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Heidi Reicheneck, gingen auf Distanz zu dem umstrittenen Beschluss. Er werde der komplexen Lage in Israel und Palästina nicht gerecht und hätte anders formuliert und ergänzt werden müssen, so Reicheneck. Der niedersächsische Beauftragte gegen Antisemitismus Gerhard Wegner kritisierte den Beschluss aufs Schärfste. Er sei ein Angriff auf die Existenz des Staates Israel, sagte er dem NDR in Niedersachsen.
Es kann nicht sein, dass eine große Partei auf einmal antisemitisch wird und versucht, Wählerstimmen über die Anrufung von Antisemitismus zu gewinnen. Das, finde ich, ist das Fatalste an diesem ganzen Beschluss.
Der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, Michael Fürst, sagte dem evangelischen Pressedienst, mit dem Beschluss habe sich die Linke selbst ins politische Abseits gestellt. Die Vorsitzende des Landesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden von Niedersachsen, Rebecca Seidler, kündigte der Linkspartei in Niedersachsen die freundschaftlichen Beziehungen auf. Das Tischtuch sei zerschnitten. Mehrere KZ-Gedenkstätten haben eine Aufnahme der ehemaligen Konzentrationslager ins UNESCO-Welterbe gefordert. Die Erhaltung der KZs sei wichtig für die Wahrung der Demokratie, erklärten die Leiter der Gedenkstätten nach einem Treffen in Den Haag, darunter Dachau, Buchenwald und Bergen-Belsen. Die ehemaligen Konzentrationslager der Nationalsozialisten zeigten anschaulich, was passiere, wenn es keinen Schutz für die Würde aller menschlichen Wesen gebe, hieß es weiter. Das Lager Auschwitz-Birkenau steht bereits auf der UNESCO-Welterbeliste. Die Klassifizierung der weiteren Gedenkstätten als Welterbe würde deren Erhalt garantieren, egal wer regiere, so die Gedenkstättenleiter. Mit einer Ausstellung erinnert das Museumsquartier Osnabrück an die erste jüdische Gemeinde in der Stadt im 13. bis 15. Jahrhundert und nimmt dabei den damals herrschenden Antijudaismus in den Blick. Die Originalquellen aus dem Spätmittelalter belegten weit verbreitete antijudaistische Vorurteile, die die Wurzel des heutigen Antisemitismus darstellten, so Museumsdirektor Nils Arne Kessens. In einer Zeit, in der das Wort Jude wieder als Schimpfwort missbraucht und jüdische Mitbürger angegriffen würden, sei diese Ausstellung auch über Osnabrück hinaus bedeutsam. Vorträge, Angebote für junge Menschen und ein Lernlabor seien deshalb zentraler Bestandteil der Schau. Anlass für die Ausstellung ist das Ende der jüdischen Gemeinde Osnabrück vor genau 600 Jahren. Ein Wandel im Finanzwesen hatte damals zur Folge, dass Juden ausgegrenzt, verfolgt und ermordet wurden. Der ehemalige Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern, William Wolff, bekommt im kommenden Jahr ein Denkmal in Schwerin. Es soll auf dem Schlachtermarkt im historischen Stadtzentrum aufgestellt werden. Dort befindet sich auch die jüdische Synagoge. Finanziert wird das Denkmal durch zahlreiche Spenden aus der Stadtgesellschaft. Wolff wurde 1927 in Berlin geboren und floh mit seinen Eltern 1933 nach Amsterdam und später nach London. Von 2002 bis 2015 war er Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern und setzte sich mit großem Engagement und auch Humor für die Verständigung zwischen Juden und Nichtjuden ein. Im kommenden Jahr wäre William Wolff 100 Jahre alt geworden. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Aharon Rahn-Wernikowski aus Mainz.
Mit dem Wochenabschnitt Vayikra beginnt das dritte Buch der Tora. Wir treten ein in eine Welt, die uns auf den ersten Blick sehr fremd erscheinen mag. Die Welt der Opfer im Heiligtum. Gott ruft Moschee aus dem Stiftzelt und erklärt ihm die verschiedenen Opferarten. Das Brandopfer, das Speiseopfer, das Heilsopfer, das Sündopfer und das Schuldopfer. Jedes dieser Opfer hat einen besonderen Sinn. Das Brandopfer steht für die völlige Hingabe. Alles wird verbrannt, nichts bleibt zurück. Das Speiseopfer aus Mehl, Öl und Weihrauch ist Ausdruck von Dankbarkeit. Das Heilsopfer verbindet Gott und Mensch, denn es wird zum Teil auf dem Altar geopfert, zum Teil von den Menschen selbst gegessen, ein gemeinsames Mahl mit dem Heiligen sozusagen. Das Sündopfer bringt Vergebung, wenn man aus Irrtum oder Unachtsamkeit gefehlt hat. Und das Schuldopfer stellt die Wiedergutmachung in den Mittelpunkt, wenn jemand tatsächlich Schuld auf sich geladen hat. Man spürt, Opfer waren damals eine Sprache, ein Weg, um Gefühle und Haltung sichtbar zu machen. Dankbarkeit, Schuld, Bitte um Vergebung, all das nahm Gestalt an. Für uns heute ist das ungewohnt. Wir sind es gewohnt, Religion mehr innerlich zu denken, Gebete, Meditation, Gedanken. Aber die Tora zeigt, auch Handlungen gehören zum Glauben. Ein Mensch drückt sein Innerstes oft klarer durch Taten aus, als nur durch Worte. Ein besonderer Gedanke liegt schon im allerersten Satz. Vayikra el Moshe. Und er rief zu Moshe. Gott spricht nicht einfach, er ruft. Ein Ruf ist etwas Persönliches. Er geht ins Herz. So wie ein Mensch einen anderen ruft, um Nähe herzustellen, so ruft Gott Moschee. Und dann ist da noch diese kleine Besonderheit. In den Tora-Rollen wird das hebräische Aleph, also das, was dem deutschen A entspricht, im Wort Vayikra immer klein geschrieben. Die Rabbiner erklären dazu, Moschee wollte eigentlich Vayikar schreiben und es geschah. Moschee wollte nicht, dass es nach seiner Größe klingt. Gott aber bestand auf Vayikra. Und er rief. Also fügte Moschee das Aleph ein, verkleinerte es aber als Zeichen seiner Bescheidenheit. Das ist eine wunderbare Lehre. Denn auch wir werden gerufen, mal laut, mal leise, mal ganz klar, mal fast unhörbar, wie ein kleines hebräisches Aleph. Manchmal spüren wir den Ruf Gottes im Leben ganz stark, in einer Begegnung, in einem besonderen Moment, in einer inneren Entscheidung. Manchmal hören wir ihn nur schwach, fast versteckt, aber er ist da. Und wenn wir heute keine Opfer mehr bringen, ja, das stimmt, die Botschaft aber bleibt. Opfer waren damals die sichtbaren Gesten für die inneren Regungen, Dankbarkeit, Schuld, Sehnsucht nach Nähe. Heute drücken wir das durch Gebete aus, durch gute Taten, durch Zeit, die wir füreinander aufbringen. Auch das sind Opfer, vielleicht nicht aus Fleisch und Blut, aber aus Herz und Seele. Jeder Moment, in dem wir bewusst handeln, kann ein kleines persönliches Opfer sein, ein Zeichen unserer Verbindung zu Gott und zu unserer Gemeinschaft. Der Wochenabschnitt Vayikra beginnt also mit einem Ruf. Und dieser Ruf gilt nicht nur Moschee, er gilt uns allen. Die Frage ist, hören wir hin? Antworten wir? Machen wir das Aleph groß in unserem Leben oder klein? Vielleicht ist das die Einladung von Vayikra, aufmerksam zu werden für den Ruf, den jeder Mensch in seinem Leben hört. Denn Gott ruft auch heute noch. Und wer bereit ist zu hören und zu handeln, der wird merken, dass die Verbindung zwischen Himmel und Erde nicht verloren ist, sondern jeden Tag neu entsteht. Durch kleine Schritte, durch achtsame Gesten, durch bewusst gelebte Hingabe.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Aharon Rahn Wernikowski aus Mainz. Zum Schluss hören Sie das Kol der Mama Dakar. Übersetzt lautet der Text: Manchmal nehmen wir Gott im Schein des ewigen Feuers wahr, manchmal entdecken wir Gott in der Stille. Es singen Kantor Marcel Lang und Rabbiner Michael Goldberger.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben, jeden Freitag auf NDR Info.